Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Executive Podcast 959. Wir haben gerade ein bisschen grinsen müssen, weil ich habe meinen Gast gerade eben erzählt. Hier in diesem Videopodcast wird nicht geschnitten. Jetzt habe ich gerade unser Anfang dreimal versaut. Philipp Strottmeister. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Jeppe.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und jetzt könnt ihr uns ja nicht direkt hier durchs Mikrofon reingucken, aber wir haben sowas wie eine Premiere heute, weil wir nehmen bei Dunkelheit auf. Also nicht ganz. Aber das ist die erste Abendaufnahme. Ich hoffe, dass die Stimmung dementsprechend okay ist für dich.
Es ist ein Winterpodcast. Da wird es früher dunkel.
Genau so ist es. Winterzeit ist schon deutlich da. Es soll schneien. Abgesehen davon, das wisst ihr ja schon längst da draußen, aber wir nehmen immer ein bisschen auf Halde auf. Das heißt, diese Ausgabe ist, wenn ihr das jetzt hört, 1-2 Wochen alt. Also deswegen liegt wahrscheinlich schon Schnee im Schwabenländle. Jetzt, Philipp, das geht um dich heute. Ich freue mich sehr. Ich habe schon ein bisschen gestalkt. Du bist Jahrgang 79.
Das ist korrekt.
Wunderbar. Und du kommst aus dem Norden. Aus Hamburg?
Ich bin aus Hamburg, jetzt seit dem 1.4. fest in Stuttgart. Ich muss dazu sagen, ich bin lange im Bandgeschäft, habe also sowohl in Deutschland als auch international gearbeitet und auch bevor ich meine jetzige Position antreten durfte, war ich in Baden-Württemberg unterwegs und jetzt freue ich mich sehr, fest hier sein zu dürfen,
im Ländle. Im Ländle ist das immer spannend, ja, das passiert sehr viele Sachen. Aber du warst ja extrem viel in die ganze Welt unterwegs, also du hast ja einige internationale Stationen hinter dir.
Ja, ich bin seit 1997 im Bankgeschäft, habe angefangen mit einer ganz klassischen Bankausbildung bei einer deutschen Sparkasse, bin danach nach New York gegangen, habe da an der Wall Street gearbeitet, danach in Brüssel im Investmentbanking in Luxemburg, um dann im Jahr 2009 mich voll und ganz dem Privatbankengeschäft zu widmen. Ich habe, bevor ich hier zu Elvergang Geige gekommen bin, für eine Schweizer Bankengruppe ein Geschäftsfeld für Gesamtdeutschland aufgebaut und geleitet. Und dann kam der Ruf zu einer der ältesten Privatbanken von Deutschland. Und das hat mich so gereizt, dass ich diese Aufgabe gerne angetreten bin.
Das kann ich sehr gut verstehen. Das ist ja ein ziemlicher Mundvoll. Das heißt,
Das kannst du nennen, wie du möchtest, aber das heißt Generalbevollmächtigter.
Genau, jetzt habe ich auch meine Notizen hier gesehen. Das ist ja ein riesen Ding, weil das ist ja Elvang und Geiger, das ist ja auch eine Institution fast in Stuttgart, kann man das so sagen, oder?
Also ich denke, es ist nicht nur eine Institution in Stuttgart, sondern in Deutschland. Es ist eine der ältesten Privatbanken in Deutschland, komplett eigenständig, mit einem klaren Geschäftsmodell. Okay. Und das ist sicherlich eine Besonderheit. Also der Private Banking Markt oder der Markt der Privatbanken hat sich doch in den letzten 100 Jahren enorm gewandelt. Wir haben einen klaren Trend gesehen zu Unabhängigkeit, beziehungsweise zur Abhängigkeit. Das heißt also, Banken sind Tochtergesellschaften von Konzernen, haben alle möglichen Geschäftsmodelle, die sie unter ihrem Dach vereinen. Aber dass eine Privatbank seit über 100 Jahren quasi skandalfrei besteht,
das
ist für eine Bank sehr wichtig.
Ja.
Denn Vertrauen ist in diesem Geschäft eigentlich essentiell. Ja. Ein Kunde wird nur dann lange mit seinem Bankberater zu tun haben wollen oder seiner Beraterin, wenn er ihr oder ihm vertrauen kann. Dieser alte Spruch
in jeder Ehe, gell?
Ja, natürlich. Der alte Spruch von der Deutschen Bank, Vertrauen ist der Anfang, da ist was Wahres dran. Ja. Und das ist für uns auch einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte.
Ja.
Wir sind eigenständig, wir sind lokal und wir sind eben klar definiert.
Ja. Wir haben ja, wie so oft hier ins Vorgespräch, haben wir uns ja über viele Sachen unterhalten.
Ja.
Ich habe was Neues gelernt und du hast gesagt, früher gab es ja mehrere hunderte Privatbanken.
Ja, in der Tat.
In Deutschland. Warum sind die weggegangen?
Naja, es gibt also eine veränderte Landschaft und so wie man sich die deutschen Innenstädte anschaut und auch feststellt, dass die dominiert werden von großen Ketten, so ist es auch ein bisschen im Bankgeschäft. Also wir haben im Moment ungefähr 770 Volksbanken in Deutschland, ungefähr 380 Sparkassen und dann 200 bis 300 Geschäftsmarktbanken. Aber echte eigenständige Privatbanken, da gibt es maximal 3-4 Handvoll. Und das ist schon eine andere Situation. Früher war es üblich, dass die Eigentümer und auch die sozusagen persönlich haftenden Gesellschafter mit ihrem eigenen Vermögen für das Bankhaus standen. Und das Thema Verantwortung nimmt ab. Das Geschäftsmodell hat sich verändert. Es ist deutlich regulierter geworden. Da gibt es zahlreiche Beispiele, die das belegen können. Und insofern sind wir jetzt sozusagen in Deutschland mit wenigen, aber dafür, wie ich finde, qualitativ doch recht hochwertigen Banken unterwegs.
Wo, also jetzt für alle Menschen da draußen, die noch nicht direkt in einer Privatbank entweder Kunde war oder da reintreten dürfte, wie entdecke ich den Unterschied zwischen meine Hausbank und eine Privatbank? Wo fängt es an?
Ich möchte das ein bisschen vergleichen mit der Frage eines Anzuges. Man kann zu großen Kleidungsgeschäften gehen und sich einen Anzug von der Stange kaufen. Oder man kann zu einem Maßschneider gehen und sagen, ich habe eine besondere Figur, ich habe besondere Ansprüche, mein Bauch ist ein bisschen dicker oder dünner, ich habe größere Schultern oder bin größer, kleiner, was auch immer. Und der Maßschneider fertigt dir einen Maßanzug für deine Bedürfnisse. Und so ein bisschen verstehen wir uns auch als Privatbanker. Wir haben deutlich weniger Kunden als Großbanken und wir sind spezialisiert. Das heißt also, der Kunde, der zu uns kommt, der kann erwarten, zu jedem Zeitpunkt, ob persönlich, telefonisch, per E-Mail, wie auch immer, eine persönliche Beratung zu bekommen und ein maßgeschneidertes Angebot auf seine Bedürfnisse zu erhalten. Die Grundvoraussetzung, das muss man fairerweise sagen, das Bankgeschäft hat mit Geld zu tun. Das heißt also, es ist schon so, dass unsere Kunden tendenziell vermögend bis sehr vermögend sind. Aber sie haben eben auch den Anspruch, dieses Vermögen und auch diese Beratung, die um das Vermögen herum stattfindet. Nachfolgeplanung, Finanzierung, vielleicht auch Stiftungsgründung etc., dass das eben individuell behandelt wird. Und das kann eine kleine Organisation, die sich spezialisiert hat, in der Sache, zumindest nach meinem Verständnis, besser als ein großes Institut. Und wir sehen auch in den letzten Jahren, dass den Großbanken, zumindest ist meine Beobachtung, oftmals das Vertrauen entzogen wird. Das ist auch ein Grund, warum die freien Vermögensverwalter in Deutschland so stark wachsen, weil sie eben klare Geschäftsmodelle haben und weil sie den Kunden in Fokus und in den Mittelpunkt stellen.
Aber das heißt, wir können davon ausgehen, dass, also ich verstehe das schon andersrum gesagt, ich verstehe das ein bisschen so, dass wir so Richtung Masse oder Klasse im Bankengeschäft hingehen. Also das heißt, ja, so entweder dieser Maßanzug und dann die ganzen anderen Banken. Aber das heißt, die Bankenbranche an sich wird sich ja auch natürlich wahnsinnig revolutionieren über die nächsten Jahre, wenn es tatsächlich so ist, weil wir haben auch eingangs drüber gesprochen, es gibt ja auch neue Erscheinungen im Bankenmarkt, also jetzt was weiß ich, das müssen wir alle erwähnen, aber was weiß ich, N47 oder 44, gibt so
4711.
Es gibt irgendwie so, also diese ganze Online-Banken, wo man dann quasi diese Zahlungsabläufe und Service bekommen kann, aber es gibt keinen Mensch dahinter. Ja. Ist es das oder Privatbank in die Zukunft?
Ich glaube, die einfachste Beobachtung und Analyse findet statt, wenn man sich die Abnahme des Filialgeschäftes anschaut, in dem sogenannten Retail-Banking, also in dem Banking, wo viele Kunden standardisierte Dienstleistungen bekommen. Die Filialen nehmen ab. Vielerorts, wo man früher dachte, ach, da war eine Sparkasse oder da war eine Geschäftsbank, sind die Flächen leer, werden neu vermietet etc. Das heißt also, dort hat der Kunde schon nicht mehr die Möglichkeit, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Er kann nicht mehr irgendwo reingehen und sagen, ich heiße Müller, Meier, Schulz, ich habe das und das Anliegen und eine andere Person spricht mit ihm. Und das ist schon ein deutlicher Indikator. Das zweite ist, die Technologie und die Digitalisierung verändert die Branche so, wie sie viele Branchen total verändert. Total. Sag du mir, Jeppe, wie du deine Überweisung machst, wie du sozusagen mit deiner Bank kommunizierst. Ich vermute ganz stark, dass das alles über das Mobile Device, aber das Mobiltelefon funktioniert.
Ich bin ja mittlerweile so weit, es gibt zwei Sachen, die ich früher ganz gerne an mir gehabt habe, die ich nicht mehr habe. Einmal ist Schlüssel, das ist komplett weg. Und einmal Kreditkarten, trage ich auch nicht mehr mit mir. Warum sollte ich die jetzt in dem Fall bei mir in dieser Apple Watch drin? Zur Not auch auf mein iPhone. Und ich muss ja sagen, das ist ja natürlich zunächst mal für das tägliche Geld ausgeben, ist es ja eigentlich hervorragend. Und deswegen ist meine Frage geht auch gerade in die Richtung, wenn jetzt diese ganzen Filialnetze verschwinden und natürlich braucht vielleicht auch nicht jeder Mensch hat überhaupt den Bedarf, einen Berater zu sehen. Was soll ihnen schon beraten werden? Der kann alles im Kleingedruckten nachlesen und dafür ist es dann günstiger.
Ja, es ist exakt, wie du es ausschreibst oder beschreibst. Es geht um den Bedarf. Mhm. Und wir gehen davon aus, dass wir auf der zukünftig und auch jetzt schon auf der technologischen Ebene absolut state of the art sein müssen. Der Kunde muss über das einfachste Kommunikationsmittel, das heutzutage das Handy, Mobile Device, in der Lage sein, alle Informationen abrufen zu können, die er braucht.
Ja.
Und natürlich auch die einfachsten Kommunikationswege wählen zu können. Mhm. Das ist sozusagen Grundvoraussetzung. Mhm. Aber dann gibt es immer Themen, die einen persönlichen Aspekt beinhalten, die man auch vielleicht nicht über ein Telefonat oder über eine E-Mail verschicken möchte, sondern wo man sich an einen Tisch setzen möchte mit einer vertrauten Person. Und da haben wir bei Ellwanger und Geiger eine Besonderheit. Wir haben eine ganz, ganz lange Mitarbeiterzugehörigkeit.
Ja, das habe ich gelesen. Ihr seid irgendwie ganz rekordverdächtig.
Ja, also ich denke sogar, es ist Rekord.
Du bist der einzige Neue.
Ich bin der einzige Neue. Unsere Beraterinnen und Berater sind über 16 Jahre durchschnittlich bei uns.
Wahnsinn.
Das bedeutet, wenn der 16 Jahre der Durchschnitt ist, dann gibt es natürlich auch Menschen, die über 30 Jahre bei uns sind. Und die betreuen diese Familien, unsere geschätzten Kunden, über Generationen. Das heißt also, die kennen die Familien, die kennen die Großeltern, die kennen die Eltern, die kennen die Enkelkinder. Und das ist ein Wert, den man nicht unterschätzen darf. Das heißt, dieses persönliche, vertrauensvolle, die Geschichte nicht jedes Mal neu zu erzählen, sondern einen Berater zu haben, der einen über eine ganz lange Zeit begleitet und der auch für alle Themen da sind, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn Themen gelöst werden müssen, wenn es familiäre Veränderungen gibt, wenn Testamente erstellt werden müssen, wenn Ruhestandsplanung, Nachfolgeplanung erstellt werden müssen, wenn es um die Übertragung von Vermögen geht, wenn es auch um die zielgerichtete Anlage geht, vielleicht für Kinder oder Enkelkinder, dann funktioniert das nicht über eine Online-Bank. Sondern dann braucht man einen qualifizierten Berater und dann brauchst du auch Kompetenz mit am Tisch.
Ja, aber das ist, ich denke mir, also in die Welt, wo wir uns befinden, wo alles sich sehr stark verändert und alles wird neu jeden zweiten Tag, wenn wir eine Zeitung aufmachen. Ich verstehe, dass es ein Vorteil ist, Mitarbeiter festhalten zu können, weil die sich offensichtlich wohlfühlen in dem, was sie machen. Aber es muss ja auch schwierig sein für euch, dann dementsprechend gute Leute zu finden. Oder habt ihr die Herausforderung nicht so sehr, weil ihr...
Jedes Unternehmen in Deutschland, jede Bank in Deutschland steht vor der Herausforderung, neue Mitarbeiter gewinnen zu können. Der Arbeitsmarkt, wenn ich das ein bisschen einfach formulieren darf, hat sich komplett verändert.
Das durchaus.
Ich glaube, dass die deutsche Bankindustrie insgesamt sicherlich morgen früh 50.000 Stellen besetzen könnte. Das hat jetzt nichts mit uns zu tun, auch nicht mit dem Privatbankengeschäft, aber es ist schon so. Und das ist, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Branchen wie in der Industrie. Ich glaube nur, dass die Mitarbeiter, die heute in dem Geschäft arbeiten wollen, erkennen, wo sie ihre Zukunft verbringen wollen. Ob sie das in einem, sagen wir mal, in einem altehrwürdigen Institut verbringen wollen, wo sie gewisse, sagen wir mal, auch Themen wiederfinden, die ihrem Empfinden entsprechenden Persönlichkeit, das heißt also Unabhängigkeit. Bei uns gibt es keine, sagen wir mal, Vertriebsthemen. Bei uns kommt niemand morgens rein und sagt den Beratern, sie müssen 20 Lebensversicherungen und 10 Aktienfonds verkaufen.
Das
ist ein ganz großer Unterschied zu dem Bankgeschäft, wie wir es vielerorts sehen.
Okay.
Sondern bei uns geht es darum, dass die Beraterin, der Berater mit dem Kunden, mit der Familie, mit dem Unternehmer auf Augenhöhe Lösungen entwickelt.
Das finde ich sowieso super interessant. Also kannst du mir so verbal einmal da durchführen? Spielen wir mal, dass ich mit meinen Vermögen zu euch komme. Wie sieht so eine Reise aus? Ihr habt ja sicherlich einen Prozess, aber das ist maßgeschneidert.
Natürlich.
Aber wie erlebe ich das als Kunde? Erzähl mal.
Ja, gerne. Jeder Mensch ist grundsätzlich anders und hat andere Vorstellungen. Der eine möchte eine ganz sichere Anlage für sein Vermögen. Der interessiert sich vielleicht gar nicht so sehr für Rendite, sondern der möchte eben von dem Geld, was er bei der Bank einzahlt, genau wissen, dass es morgen, übermorgen, in 10 Jahren immer gleich ist und vielleicht linear steigt mit einem kleinen Prozentsatz. Mhm. Vielleicht braucht er auch eine Ausschüttung jedes Jahr, um gewisse Themen, um seinen Lebensunterhalt sozusagen zu berücksichtigen. Mhm. Und der andere sagt, nein, ich möchte die bestmöglichste Rendite und ich bin auch bereit, ein Risiko dafür einzugehen. Das heißt also, am Ende des Tages, wenn wir über Geldanlage sprechen, kommt es immer darauf an, was sind die Ansprüche und was sind auch die Ängste Denn wir müssen ja schauen, wir sind ja am Ende des Tages Advokat unseres Kunden. Wir haben eine gewisse Verantwortung für das Vermögen unserer Kunden. Mhm. Und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden und dementsprechend müssen wir genau wissen, in deinem Fall, du hast jetzt formuliert, wenn du zu uns kommst, was möchtest du? Was ist dir wichtig? Was ist dir nicht wichtig? Was sind deine Ziele? Wie alt bist du? Wie ist deine familiäre Situation? Was planst du? Und wie viel Schwankung, das muss man auch sagen, wir sehen es jetzt gerade ganz prominent am Immobilienmarkt. Keiner hätte vor 2 Jahren gedacht, dass in Deutschland Immobilien sinken können. Auf einmal sehen wir Preise, die 20-30% niedriger sind. Aha. Das ist eben so. Das heißt, also es gibt auch in diesem Geldanlage-Thema gibt es ein gewisses Handwerk. Ein Handwerk, wie ein Schuhmacher auch ein Handwerk hat. Aha. Und diesem Handwerk unterliegen gewisse Regeln. Aha. Und diese Regeln müssen wir in Abgleich mit dem, was du uns jetzt als Beispiel Mandant sozusagen vorgehst, abgleichen und dementsprechend umsetzen.
Und wie ist es dann? Also ich meine, es gibt auch so Dickköpfe, ich komme daher, ich meine immer, ich weiß alles besser, das so als klassischer Berater weiß man immer alles besser.
Natürlich.
Gibt es dann auch, sagen wir mal, das ist ein bisschen Nähkästchen jetzt, aber gibt es dann auch so Themen, wo man sagt, ich bin mit der Kunde absolut nicht einig, dass das eine gute Idee ist, so wie er sich das vorstellt. Und das können wir jetzt als Advokat der Kunden vielleicht nicht unbedingt so machen.
Natürlich, nein, wir müssen kontroverse Gespräche führen. Und wenn Ideen auf dem Tisch liegen, müssen die besprochen werden. Und es muss auch das Pro und Contra abgewägt werden. Am Ende des Tages geht es immer darum, ein Risiko- und Chancenprofil aufzuzeigen. Die Entscheidung liegt doch immer beim Prinzipal. Der Vermögensinhaber entscheidet, wie sein Vermögen investiert wird. Aber er muss eben einen Berater an seiner Seite haben, der ihm genau sagt, das sind die Möglichkeiten, das sind die Risiken und das sind die Wahrscheinlichkeiten. Und dann hast du einen Entscheidungsbaum, an dem wir uns orientieren können. Okay. Aber natürlich, es nützt überhaupt nichts, immer nur Ja und Amen zu sagen und sozusagen dem Kunden nach dem Mund zu sprechen. Der Kunde entscheidet immer selber, gar keine Frage, aber wir sind ja für ihn da, um auch eine kontroverse Diskussion zu führen.
Also der Maßnahme muss dann sagen, pass auf, wenn du diese Streifen nimmst, das siehst du brutal dick aus. So.
Das hast du jetzt gesagt, aber
gut. Das kommt ja alles mit einem Preis, du hast gesagt, das sind vermögende Kunden. Ja. Wie viel Vermögen müsste ich denn so in etwa mitbringen, bevor das eine gute Idee wäre, überhaupt so in eine Privatbank zu gehen?
Also ich glaube, es sind zwei Fragen, die man sich stellen darf. Wir sind Spezialisten für das Thema Vermögensanlage und für das, was nebenbei stattfindet. Okay. Und ich hatte es ja schon gesagt, Vermögen kann auf dem Konto definiert werden. Mhm. Vermögen hat aber unterschiedliche Darreichungsformen. Vermögen ist auch im Unternehmen gebunden. Große Vermögen in Deutschland sind im Unternehmen gebunden. Große Vermögen in Deutschland sind in Immobilien gebunden. Oh, ja. Große Unternehmen sind in Stiftungen. Das heißt, also als allererstes Mal steht für uns doch die Fragestellung im Vordergrund. Was sind die Ansprüche eines Kunden an seinen Berater. Und nochmal, wir sind Spezialisten für vermögende Familien, Privatkunden, Unternehmer und Stiftungen.
Okay.
Wir sind keine Corporate Banker. Wir sind auch keine Menschen, die Schifffahrtsfinanzierung machen, sondern wir kümmern uns um die Belange dieser Kunden, die ich gerade aufgezählt habe. Okay. Das heißt also, als erstes Mal ist doch die Fragestellung. Wenn deine Frage ist, was ist ein gutes Konzept, um meine Familie abzusichern? Was ist ein gutes Konzept, damit ich weiß, mit dem Vermögen, was mir heute zur Verfügung steht, kann ich auch meinen Ruhestand sorgenfrei begegnen. Dann ist das eine Fragestellung, wo wir gerne Antworten liefern. Wir haben jetzt gerade ein Pamphlet, ein sogenanntes White Paper erstellt zum Thema Ruhestandsplanung, weil das viele interessiert. Und da geht es gar nicht so sehr darum, ob das Barvermögen bei 1 Million, 10 Millionen, 500.000 oder wo auch immer liegt, sondern es geht darum, eine Frage, die unsere Kunden interessiert, zu beantworten und ihnen beratend zur Seite zu stehen. Okay. Wenn du die ganz simple Frage nach einer Allokation in einem Wertpapierdepot stellst, das heißt also, was ist sozusagen die Allokationsgröße, bei der es sinnvoll ist, sich in die Hände von einer spezialisierten Privatbank zu geben, dann ist die Bandbreite mannigfaltig. Ich glaube, irgendwo so zwischen 700.000, 1 Million ist ein guter Startpunkt, wenn es 600.000 sind. Für uns ist jeder Euro viel wert. Das heißt also, für uns ist das Geld viel wert, ob es 1 Euro sind oder 100 Millionen, spielt für uns im ersten Schritt keine Rolle. Es ist aber auch so, eine Vermögensallokation muss eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Klar. Und da muss es irgendwo eine Grenze geben, weil auch die Einzelpositionen dementsprechend aufgebaut werden müssen.
Ja, also ich meine, ich gehe davon aus, also in meiner Welt wäre das logisch, weil wenn du eine gewisse Volumen in so eine Privatbank kommst, dann kostet das natürlich auch ein bisschen Opulus, das machen zu lassen. Das ist mir schon klar. Ja. Das ist nicht wie bei der Sparkasse. Ja. Und wenn man mit so wenig Geld daherkommt, dann ist es wahrscheinlich in Summe jetzt nicht unbedingt die richtige Wahl. Also wir kleinere Vermögen, sage ich jetzt.
Ja, wie gesagt, wir haben Respekt vor jedem Euro.
Ja,
das ist gut. Überhaupt gar keine Frage. Für uns ist die erste Frage, sind wir sinnvoll für den Kunden? Können wir einen Mehrwert bieten?
Ja.
Sind wir ein Ansprechpartner, der unterstützen kann, der helfen kann?
Genau.
In allen Fragen, die ich definiert habe. Aha. Und wenn es darum geht, die reine Wertpapiertransaktion zu machen, dann brauchen wir ein gewisses Volumen, weil es gibt in Deutschland Stückkosten und die verteilen sich natürlich anders auf höhere Volumina und sind dann am Ende des Tages auch performancewirksam. Mhm.
Sehr klasse. Was wollt ihr noch fragen? Richtig, wir haben ja gerade vorher ein bisschen über die Immobilien gesprochen, wo die Preise so ein bisschen rum sich bewegen in mehr oder weniger gute Nachrichten.
Ja.
Was ist denn so, also jetzt möchten wir noch keine Anlagestrategie jetzt ausbauen, aber wie denkt man dann als Banker drüber nach? Es ist nach wie vor ein Thema, wo man sagt, naja, da muss man auf jeden Fall mal drauf gucken, oder ist es halte die Pferde ein bisschen im Augenblick?
Natürlich. Also es ist Immobilien, ist eine ganz, ganz wichtige Anlageklasse, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Baden-Württemberg, sondern weltweit. Immobilien haben neben der Tatsache, dass eine Anlageklasse ist, auch eine gewisse Notwendigkeit.
Mhm.
Stuttgart wächst. Mhm. Baden-Württemberg wächst. Es gibt immer mehr Menschen, die müssen irgendwo wohnen. Das heißt also, es wird naturgegeben ein Markt sein, der sich zwar in der Bepreisung verändert, aber der nicht verschwinden kann. Mhm. Es gibt viele Märkte, auch gerade industriell getrieben, die einfach durch technologischen Fortschritt verschwinden werden. Aber die behauste Kubatur, in der Menschen leben, arbeiten, wohnen etc., die wird es zu meinem Dafürhalten immer geben, in welcher technischen Ausgestaltung auch immer. Wir sehen jetzt, getrieben durch die Veränderung der Zinskurve, eine veränderte Bepreisung am Markt.
Mhm.
Der ist nicht überall gleich, aber er ist, so meine Einschätzung, in fast ganz Deutschland und Baden-Württemberg eher stark abnimmt in den letzten Wochen und Monaten, wobei wir das auch unterscheiden müssen.
Mhm.
Jetzt ist es aber auch so, dass natürlich Marktveränderungen auch immer Chancen bieten.
Ja.
Und es gibt relativ wenige Beispiele, wie man mit seinem Kapital sozusagen Erträge generieren kann.
Mhm.
Das ist einmal die Beteiligung an unternehmerischer Tätigkeit, die Früchte über die Ausschüttung, bei Aktien nennt sich das Dividende.
Mhm.
Und es ist die Vermietung und Verpachtung.
Mhm.
Und die Vermietung und Verpachtung unterliegt auch Marktschwankungen, aber sie ist eben doch eine kalkulierbare Thematik, weil man jetzt ungefähr weiß, wie viel Mieteinnahmen man mit dem entsprechenden Objekt bekommen kann.
Mhm.
Und wenn man das Ganze auch noch im Kontext einer Kaufpreiszahlung sozusagen sehen kann, dann kann man sich so ungefähr ausdenken, wie hoch die Rendite ist. Und man stellt eben fest, in den Marktgegebenheiten, die wir aktuell vorfinden, dass die Renditen sich eben verändern.
Mhm.
Die Frage ist, welches Mittel nimmt man, Fremd- oder Eigenkapital? Also ist eine
Fremdkapitalrendite
oder eine Eigenkapitalrendite? Aber es gibt natürlich immer Sinn, bei Marktveränderungen, so ist es doch auch im Aktienmarkt, genau hinzuschauen. Ich glaube, das Wichtige, und das zeigt sich auch heute, du musst immer auf Qualität setzen.
Ja.
So wie bei Unternehmen muss man es auch bei Immobilien tun.
Genau. Gute Schuhe tragen sich besser.
Absolut.
Ja. Das verstehe ich, aber ist es dann auch so eine Überlegung, oder jetzt nochmal ganz kurz Immobilien, weil wenn ich so die Zeitung aufschlage, da würden der ein oder andere sagen, naja, die Preise waren vielleicht einfach ein bisschen zu hoch jetzt die letzten paar Jahre und das kann ja dann auch die Spitze von der Rendite wegnehmen.
Mhm.
Und vielleicht auch so weit, dass ich habe so Stimmen aus Berlin gehört neulich, weil wir einen Kooperationspartner haben, die sagen, na, da bewegt sich halt sehr, sehr wenig, weil da waren die Preise wahrscheinlich insgesamt ein bisschen zu hoch und jetzt haben die halt Schwierigkeiten, die Rendite überhaupt rauszubekommen.
Ja, ja.
Und das sehen wir dann auch, dass die viel leer ist und große Gebäude von, da war dieser Mensch, Benko und so weiter, das ist ja das ist ganz viel Politik und Gespräche da entstanden.
Ja.
Meinst du, das ist eine künstliche Unruhe, die einfach sie nur legen muss? Oder was passiert da?
Nein, das ist eine ganz klar nachvollziehbare Kalkulationsbasis.
Okay.
Man hat immer mehrere Möglichkeiten, sein Vermögen zu investieren.
Mhm.
Der Zins, der mir mit am wenigsten Arbeit verbunden und vermeidlich, und das ist immer eine Definitionsfrage, Stichwort Inflation, mit dem wenigsten Risiko begegnet, der ist eben deutlich gestiegen. Das heißt, ich kann heute als Anleger hohe Festgelder oder hohes Festgeldzinsen bekommen.
Mhm.
Ich kann im klassischen Anleihenmarkt deutlich höhere Zinsen bekommen, als ich es noch davor bekommen habe.
Mhm.
Und da fragt sich natürlich der eine oder andere, soll ich mir eine Immobilie kaufen, die einen Verwaltungsaufwand hat, wo ein Mieter ausziehen kann, wo ich eine Wohnung renovieren muss etc. Klar. Das spielt immer dagegen. Also man muss immer schauen, wo ist der Opportunitätssinn. Ich beschreibe es jetzt relativ schemenhaft und einfach. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist eine Sache auch klar. Wenn ich eine Vermögenssituation betrachte, dann wird es langfristig immer am besten sein, ich diversifiziere das Vermögen. Das heißt also, natürlich kann ich im Zinsmarkt unterwegs sein, natürlich kann ich im Aktienmarkt unterwegs sein, natürlich kann ich im Private Equity Markt unterwegs sein, vielleicht brauche ich auch ein paar Rohstoffe, vielleicht brauche ich ein bisschen Gold und ich brauche ein bisschen Immobilien. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, und das ist im persönlichen Gespräch zu erörtern, was ist, und ich nehme dich jetzt wieder als Beispiel, was ist für dich die beste Idee? Mhm. Also ist die Immobilienquote richtig? Mhm. Ist sie zu niedrig? Ist sie zu hoch? Mhm. Brauchst du sie vielleicht gar nicht, weil du eine andere Präferenz hast? Aber ich bleibe dabei. Wir haben ja selber bei Elvan & Geiger das Immobilienmaklergeschäft vor über 5 Jahren veräußert. Wir sind ein reiner Vermögensverwalter.
Ja, genau. Früher habt ihr auch Immobilien drin gehabt.
Ja, das machen wir nicht. Also wir makeln keine Immobilien mehr. Das, was wir tun, dass wir natürlich auf der Anlageseite schauen, wo sind interessante Opportunitäten. Und es gibt natürlich auch da Möglichkeiten, im Immobilienmarkt zu investieren. Mhm. Für uns ist das eine Größe in der sogenannten Asset Allocation oder sozusagen in den Anlageklassen, die wir betrachten. Mhm. Und es kommt darauf an, wie hoch diese Quote dann sein soll.
Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen die ganze Welt berührt. Lass uns mal nach Schwabenland zurückkommen. Bitte. Du bist ja Hamburger Jung.
Ja.
Ich habe ja auch eingangs, als wir uns unterhalten haben, habe gesagt, ich glaube, wir Nordlichter, erzählen wir als Däne einfach mal
absolut
dazu. Aber wenn ich so sehe, wie man in Hamburg lebt und wie man auch sein Vermögen vielleicht ein bisschen mehr so schaustellt als im Schwabenländle, was kann man denn von den Schwaben lernen? Ich meine, also das ist sicherlich auch dir passiert von deiner internationalen Station und dann in ein beschauliches Stuttgart so kommen in the land.
Ja.
Was ist denn dein Eindruck so auf diese regionale Maultaschenkultur hier?
Also als allererstes mal, man kann sehr viel lernen. Ich glaube, dass Baden-Württemberg in Deutschland eines der stärksten Standorte insgesamt ist, weil sie eben sehr unternehmerisch geprägt ist.
Das stimmt.
Und es gibt zwei Wörter, die mir hier besonders gut gefallen als Norddeutschen. Das ist einmal das Wort Schwind. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Das hat für mich nein, natürlich nicht. Aber ich übe noch. Das hat für mich einen ganz ganz tollen Charakter.
Ihr könnt in die Zuschriften dann nachher in die Kommentare nachher mal reinschreiben, ob es richtig war, wenn Schwaben unter euch da seid.
Gerne. Gerne.
Sag es nochmal, Schwind.
Geschwind.
Geschwind, genau.
Und
das hört sich gut an.
Das Zweite, was ich ganz toll finde, weil das für mich eine gewisse Sinnbildlichkeit hat, man geht hier nicht zur Arbeit, sondern man geht schaffen.
Schaffet.
Und das Wort schaffen ist ja eine Ableitung, auch wenn es vielleicht im Schwäbischen anders zustande gekommen ist, das weiß ich nicht genau, aber es ist ja eine Ableitung von erschaffen.
Ja, wir schaffen was.
Also ich erschaffe etwas. Ja. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Tugend, dass man eben nicht einfach sagt, man macht von 9 bis 17 Uhr seine Arbeit, lässt dann den Stift zollen, sondern man geht schaffen. Und das spüre ich in Baden-Württemberg, das spüre ich in Stuttgart und das spüre ich auch bei Elvan & Geiger. Es gibt eine ganz, ganz hohe Affinität, Dinge zu tun
oder
und ist, Dinge das, zu erschaffen.
Das ist so eine Verantwortlichkeit, das ist ganz was anderes. Also man schafft tatsächlich sehr gerne, also habe ich das Gefühl, das ist vielleicht ein bisschen altertümlich, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Arbeiten ist tatsächlich was Gesundes und man macht das auch gerne.
Ja. Und das finde ich bemerkenswert. Ja. Das ist ein Teilaspekt. Der zweite Teilaspekt, dass Baden-Württemberg landschaftlich wunderbar ist. Es hat eine große Vielfalt, auch in der Region um Stuttgart herum. Mhm. Es hat eine geografisch hervorragende Lage, auch in Richtung Schweiz, Italien, Österreich etc. Und es ist eben aus meiner Sicht eine sehr starke und auch eine zukunftsgetriebene und auch eine diskussionsfreudige Region. Ich bin hier sehr freundlich aufgenommen worden. Ich muss dazu sagen, ich hatte dir ja berichtet, ich habe davor auch viel Zeit in Baden-Württemberg verbracht, aufgrund meines deutschlandweiten Geschäftes. Mhm. Bin hier sehr freundlich aufgenommen worden und ich fühle mich hier ausgesprochen wohl.
Ja. Das ist so schön zu hören. Also haben wir zumindest zwei Menschen, die begeistert sagen, ich gehöre auch dazu.
Absolut.
Wobei ich habe erschreckenderweise in meinen Wandkalender geguckt. Ich schreibe ja jetzt schon das Jahr 2024. Das kennst du ja, man hat so ein DIN A0.
Natürlich.
Und da schreibe ich die ganzen Geburtstage rein und was man so alles dazu gehört, wann die Kinder in Urlaub gehen. Und dann habe ich ja unter anderem auch eingeschrieben, dass ich irgendwann Ende September hat mein 35. Jahr in Stuttgart. Und die Zeit ist echt geflogen. Stuttgart ist eine echt, eine schon eine extreme Perle.
Ja. Und ich glaube auch, um die Frage und um die um den Kontext zu anderen Regionen in Deutschland zu schaffen, ich glaube, es ist auch eine Marke für sich. Und wir betreuen ja nicht nur Kunden in Stuttgart, das ist hier unser, wir sind hier ein lokaler Marktteilnehmer. Mhm. Wir sind auch nur mit einem Standort in Deutschland vertreten, nämlich am Börsenplatz Nummer 1 in Stuttgart. Aber wir haben eben ganz, ganz viele Kunden, die auch in Deutschland sitzen, in Deutschland verteilt. Wir haben
aber
Kunden,
die waren dann irgendwann in Stuttgart?
Oder? Ja, wo auch immer die Verbindung herkam oder die auch zu uns kommen, weil es ist natürlich so, Deutschland ist ja nicht besonders groß. Wenn man von ganz Norden in ganz Süden fliegt, braucht man eine Stunde. Von ganz Westen nach ganz Osten wird es ähnlich sein. Das heißt also, es gibt ganz viele familiäre Verbindungen. Mhm. Der Vater wohnt in München, die Tochter studiert in Berlin oder die Familie kommt aus Stuttgart und gewisse Zweige sind dann in anderen Städten unterwegs. Das heißt also, Deutschland ist stark verzahnt. Ich glaube, dass alle Vermögenden einen Anspruch haben. Sie wollen Qualität und diese Qualität bieten wir und insofern nehmen auch viele Kunden in Kauf, dass sie entweder nicht sozusagen mit der U-Bahn hinfahren können oder mit dem Auto oder vielleicht mit dem Auto dann ein bisschen länger. Insofern, unser Kernsitz ist hier in Stuttgart, das bleibt da auch, aber wir sehen, dass auch diese Strahlkraft von Elwanger Geiger, die ja mit Baden-Württemberg ganz eng verzahnt sind, dass das auch eine Marke ist und auch ein Produkt und auch eine Strahlkraft für viele andere in Deutschland hat.
Klasse. Philipp, ganz was anderes. Bitte. Also, dass wir heute uns hier begegnen, das hast du ja von Kind aus nicht geplant,
gehe ich mal davon aus. Nein, ich muss dich enttäuschen.
Was wolltest du eigentlich als Kind immer werden? Sag jetzt Feuerwehrmann oder sowas.
Ich hatte schon relativ früh großes Interesse an wirtschaftlichem Leben. Ich muss aber dazu sagen, was mich als Kind stark fasziniert hat, war Brücken bauen. Und wenn ich vielleicht kein Banker geworden wäre, vielleicht Architekt oder vielleicht Brückenstatiker.
Ja, aber Brücken bauen tust du ja.
Deswegen.
Gewisse Szene schon. Das ist doch mal ein Teil von deiner Aufgabe.
Absolut.
Somit haben wir einmal die Reise durch der Welt der Privatbanken mit Philipp Strottmeister, wollte ich sagen. Philipp, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne.
Fragen über Fragen natürlich immer gerne per Mail und Kontakt und so weiter. Alle Möglichkeiten, sich gegenseitig zu vernetzen, hinterlassen wir da, wo ihr uns jetzt so runtergeladen haben oder gefunden haben. Nochmal vielen Dank. Euch da draußen gute Zeit und besucht uns bald wieder.
Vielen Dank. Schönen Abend.